Stadtrevue, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast, dem Podcast von Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Falls ihr die Stadtrevue noch nicht kennt, checkt doch mal unsere Website stadtrevue.de oder folgt uns auf Insta. Da könnt ihr lesen, was wir so machen und ihr könnt auch zum Beispiel ein Abo abschließen. Damit helft ihr diesem Podcast und natürlich helft ihr besonders unserem Kollektivbetrieb, der Stadtrevue. Gut, soweit der Werbeblock. Jetzt gibt's ein Geständnis. Wir Journalistinnen, und ich bin da überhaupt keine Ausnahme, wir klopfen uns in der Regel immer auf die Schulter, dass wir uns gut auskennen. Es gibt aber ein Thema, also mindestens ein Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Und das ist Wein. Klar, rot zu wild, weiß zu Fisch, das weiß ich. Aber als Vegetarier esse ich natürlich beides nicht so richtig. Und wenn es dann losgeht und am Tisch geredet wird über Jahrgänge, über Terroir, über Hanglagen und so weiter und so fort, sorry, das ist echt nicht meins. Umso neugieriger bin ich dann geworden, als meine Kollegin Christiane Meister und Bernd Wilberg gesagt haben, wir erzählen dir jetzt mal was über die neue Weinszene in Köln. Und Bernd, der war so nett und hat mir im persönlichen Gespräch noch ein bisschen Nachhilfe gegeben. Hallo Bernd.
Hallo Christian, grüß dich.
Bernd, ich habe in der Stadtrevue ein neues Wort gelernt in diesem Monat, und zwar das Wort Naturwein. Also vielleicht magst du es mir erklären, was ist denn genau Naturwein?
Ja, erstmal um Karlauer abzufeuern, Naturwein ist in aller Munde, da reden wir ja gleich noch drüber, aber Naturwein...
Sehr guter Witz, sehr guter Witz.
Entschuldigung, das muss manchmal raus. Naturwein ist wirklich ein großer Trend und du hast recht, der Wein ist möglichst natürlich und der konventionelle Weinbau, der macht halt Weine, die, ja, man sagt, geschönt sind, wo Zusatzstoffe reinkommen. Das fällt alles beim Naturwein weg. Und wenn man es zusammenfassen will, heißt es einfach nur, Naturwein ist Wein, wo die Winzerin, der Winzer möglichst wenig eingreift. Was bedeutet keine Zusatzstoffe oder zusätzliche Verfahren, also zum Beispiel keine Fungizide, also keine Mittel, die auf Pilzbefall schützen. Also da gibt es auch neue Trauben, die sind gezüchtet worden, die sind ein bisschen resistenter, aber darauf verzichtet man, auf Fungizide. Und es gibt keine Reinzuchthefen, sondern man setzt auf natürliche Hefen, auf Spontanvergärung. Das heißt, man lässt auch ein bisschen locker bei der Weinbereitung und guckt, was passiert. Das ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden, aber macht die Weine auch sehr interessant. Es gibt keinen Schwefelzusatz. Du kennst das vielleicht von Weinetiketten, da steht immer drauf, enthält Sulfite. Das fällt weg.
Was macht man mit so Schwefel?
Ja, Schwefel ist eigentlich dazu da, den Wein zu stabilisieren, also gegen die Oxidation zu helfen. Der Wein wird stabilisiert, hält länger. Darauf wird weitestgehend verzichtet. Und der Wein, das fällt vielleicht als erstes auf, der ist unfiltriert in der Regel. Das heißt, der ist trüb im Glas und da wird man sonst sagen, hey, das ist ein Weinfehler, was stimmt nicht mit meinem Wein? Aber beim Naturwein ist es halt so. Ja, und da kommen noch so andere Aspekte dazu. Ist natürlich alles bio oder biodynamisch und es wird von Hand gelesen, was natürlich aufwendig ist, ist aber besser für die Böden als mit Maschinen da im Weinberg zu hantieren. Ja, das ist Naturwein und was die meisten Leute, glaube ich, unter Naturwein erstmal verstehen, ist, dass er anders schmeckt. Und mit meiner Kollegin Christiane Meister, der wir die Titelgeschichte gemacht haben, haben wir natürlich auch Naturweine probiert und sie ist Weinexpertin. Ja, und dann hat man manchmal auch so ein bisschen, ich sag mal, schlecht gelüftete Umkleidekabine in der Nase oder auch mal Möhre oder rote Beete. Das verfliegt aber ziemlich schnell. Die Weine sind sehr interessant, aber ganz wichtig, Naturwein muss gar nicht anders schmecken. Ich hatte gerade erzählt, was man anders macht im Weinbau und das heißt aber nicht, dass die jetzt alle kurios schmecken würden. Das ist auch zum Klischee geworden.
Mhm. Also es ist so ein bisschen, es riecht anders, aber wenn es dann im Mund ist, ist es schon ähnlich, sagst du. Vom Geschmack
her. Ja, kommt drauf an, welche Flasche man dann gerade aufgemacht hat. Ne? Also man muss die schon lüften. Also manchmal ist es schon ein etwas ungewöhnlicher Geruch. Aber ja, wer neugierig ist, Lust hat am Schmecken, Lust an etwas Neuem, den wird das nicht abhalten. Und das hält ja auch die Leute nicht ab. Das ist ja ein Riesentrend.
Das ist ja was, was ihr auch schreibt, dass sozusagen Naturwein jetzt in Köln immer mehr Fans gefunden hat. Magst du mir mal erklären, als jemand, der jetzt nicht so viel Wein trinkt, da jetzt nicht so drin ist, gibt es sowas wie eine Weinszene? Und wenn ja, wo findet man die?
Ja, es gibt natürlich die Weinszene, die ganz klassische Weinszene, vielleicht auch mit den Bildern, die man jetzt direkt assoziiert, das sind dann so ältere Männer, die dann das Rotweinglas schwenken und dann gelehrt dann darüber reden und nach Etiketten trinken. Da tut sich was in der Weinszene. Also mehr Frauen kommen zum Zuge. Viele Winzerinnen, viele aber auch, die den Wein vermarkten, Influencerinnen auch. Auch in Köln sind mehr Frauen in der Weinbranche. Wir haben sehr viele Frauen gesprochen. Das ist ja alles begrüßenswert. Aber auf der anderen Seite auch die Leute, die Wein trinken, sind jünger geworden. Und es ist ein anderes Publikum. Diese ganze Gehabe, was man häufig mit dem Wein verbindet, was manchmal auch wirklich nicht ganz fair ist, weil es gibt auch Leute, die einfach Spaß am Wein haben. Aber man kennt das ja, dass Leute dann auch so ja ein bisschen schnöselig darüber reden und so. Das verfliegt langsam. Stattdessen die ganzen Neueröffnungen, die wir auch in der Gastroredaktion der Stadtrevue mitbekommen, ganz häufig Weinbars. Also das wäre unvorstellbar gewesen, noch vor 10 Jahren, die mit jungem Publikum besetzt sind. Also so ein Riesentrend.
Hm. Ja, das ist interessant. Also mir ist letztens in irgendeinem dieser 1000 sozialen Netzwerke ein Meme untergekommen, das Ehrenfeld Starter Kit. Dazu gehört natürlich der Schnurrbart, es gehört der Fukuhila dazu oder der Mullet, wie man heute sagt. Rennradfahren, auch natürlich ganz wichtig. Und ein Teil davon ist natürlich auch Wein. Und das bringt mich dann direkt zu der Frage, haben die Hipster jetzt den Wein für sich entdeckt? Haben die den vielleicht sogar gekapert mit allem Guten und Schlechten, was dazugehört?
Auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen gekapert, aber entdeckt auf jeden Fall. Also das ist schon gut. Die Weinflasche gehört zum Rennrad dann dazu, glaube ich. Man sollte nicht vorher so viel trinken. Aber das stimmt. Man sieht das ganz häufig, auch diese Kombination, die du gerade beschrieben hast. Aber was schön daran ist, dass die Leute wieder Spaß haben, den Wein neu zu entdecken. Und ich hatte eben schon gesagt, viele jüngere Leute in den Weinbars, die alle aufgemacht haben. Und ja, es ist auch so ein bisschen cool, damit gesehen zu werden. Also Köln gilt ja so als Bierstadt und jetzt trinken alle Naturwein oder überhaupt Wein. Und das sind natürlich auch die großen Gastrotrends, die dann immer mit ein bisschen Verspätung in Köln ankommen. Also ich habe mir sagen lassen, in Paris wird nur noch Naturwein getrunken. Und dann kommt das hier auch irgendwann in Köln an. Also insofern, ja, Hipster trinken Wein, bevorzugt Naturwein.
Na gut, das ist Frankreich ja vielleicht, so viel weiß ich dann doch über Wein, dass das traditionelle Weinland schlechthin, was so die Alltagstauglichkeit vom Wein angeht. In Köln drängt sich mir da so ein bisschen was anderes auf, nämlich, keine Ahnung, ich denke so ein bisschen an den Craft-Beer-Hype oder ich denke auch an den großen Kaffee-Hype. Ich weiß jetzt nicht, was eher kam oder später, das weißt du sicher besser als ich. Aber was ich interessant fand, dass, ja, da ging es ja immer um viele Sachen. Also es ging quasi darum, wie ein gewisses Wissen über ein Getränk, auch so eine gewisse Distinguiertheit austeilt. Das ist vielleicht dann der Unterschied zum alten Weintrinker, der sich sozusagen dann eine teure, edle Flasche kauft. Heute geht es dann eher darum, dass man irgendwie viel weiß über den Wein, den man trinkt, den sehr bewusst trinkt. Und was mich dann interessieren würde, ist natürlich auch, zu bewussten Trinken gehören dann ja auch so Fragen so von Produktionsbedingungen. Kaffee, klar, Fairtrade, Craft Beer, klar, geht es um lokale Biertraditionen, den Biermarkt, der von vielen Großbrauereien beherrscht wird. Wie ist das jetzt so bei Wein? Gibt es da auch ja so eine Art Weinbewusstsein? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie betrunken ist und dann Quatsch erzählt, ja?
Ja, du sagst es vollkommen richtig. Es ist jetzt genau so, wie du es beschreibst, auch beim Wein. Es wird bewusster getrunken. Dazu gehört auch, dass eigentlich weniger getrunken wird in Deutschland. Der Weinkonsum geht nach unten. Das ist natürlich für die Weinbranche auch ein Thema. Also es gibt zum Beispiel auch alkoholfreien Wein, der hat eine unglaublich schlechte CO2-Bilanz bislang. Aber das Thema Nachhaltigkeit steht ganz weit vorne. Also auch im konventionellen Weinbau ist das angekommen, Klimaschutz etc. Und das spielt natürlich auch bei der Vermarktung, bei der Story, also im Kapitalismus müssen Produkte immer eine Story haben und die gibt's da natürlich auch. Und dazu zählt Nachhaltigkeit und Awareness, sage ich mal, für alles, für Produktionsbedingungen. Und das ist ein Verkaufsargument. Also zum Beispiel haben wir mit zwei Frauen gesprochen, die auch Wein vermarkten und die machen das nicht in den Weinflaschen, die man so kennt, sondern in Bierflaschen, in Pfandflaschen, ja, weil das ist belegt, die Verpackung, insbesondere das Glas, das Flaschenglas, trägt enorm zur CO2-Bilanz des Weines bei. Und das ist natürlich ganz cool, dann einfach zu sagen, wir packen den jetzt mal in Weinflaschen. Großes Thema in Deutschland, weil das alles sehr traditionell auch behaftet ist. Die machen das. Und das ist natürlich auch gut und auch ein gutes Verkaufsargument. Und ja, dann hatte ich eben schon gesagt, Piwi-Trauben, ne? Also Trauben, die man jetzt gar nicht kennt, die der traditionelle Weintrinker wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Liste hätte, die kommen immer mehr ins Glas. Und das Thema Nachhaltigkeit, auch faire Arbeitsbedingungen, das steht ganz weit oben. Das hört man immer, wenn man mit Leuten spricht, also mit der neuen Generation, sei es in den Restaurants und Bars, sei es bei der Vermarktung, sei es im Weinbau.
Und hast du das Gefühl, da ist was dran oder ist das so eine Art Social/Greenwashing? Weil ich meine, du hast ja eben schon erzählt, Naturwein wird hauptsächlich mit der Hand gepflückt. Das stelle ich mir anstrengend vor. Also ist es wirklich so, dass die Arbeitsbedingungen dann auch besser sind? Oder ist das so der Teil der Story, der vielleicht nicht so richtig stimmt?
Ja, das ist immer schwierig zu beurteilen. Ich glaube schon, da ist sehr viel Wahres dran. Und es ist eigentlich auch schön, wenn man Produkte verkauft, weil die Menschen sie haben wollen, weil sie auch nachhaltig sind in einem weiteren Sinne. Ich habe keinen Einblick in den Weinbau, wie es da zugeht. Aber ich glaube schon, dass da einiges im Wandel begriffen ist. Interessant ist ja, dass man diese Themen dann häufig beim Essen und Trinken wiederfindet. Und es gibt natürlich auch Stichwort Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen und so, auch blinde Flecken bei den Dingen, die wir als Dienstleistung wahrnehmen oder die wir kaufen. Aber beim Wein ist da einiges im Schwange gerade. Und ich glaube, das wird auch die Weinbranche, das haben mir viele erzählt, die sich viel besser auskennen als ich, auch bestätigt, dass da jetzt ein großer Umbruch ansteht.
Ja, bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich ein großer Umbruch wird oder ob es sozusagen da eine Nische gibt. Wo kommt denn der eigentlich her, der Naturwein? Das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren. Ist das so, sind das die traditionellen Weinanbaugebiete, also Frankreich, Spanien, Mosel, so oder wird er woanders angebaut? Gibt es da jetzt auch vielleicht neue Anbaugebiete für?
Neue Anbaugebiete, das wüsste ich jetzt gar nicht. Also schon aus allen Regionen, wo man Wein anbauen kann. Wie gesagt, der Naturwein ist ja eigentlich nur, oder hauptsächlich, da ist da der Punkt, dass man den Wein so ein bisschen machen lässt und nicht zu viel da rumfuscht. In Deutschland, aus allen 13 Weinregionen, wird man auch Naturwein bekommen. Wie gesagt, gerade die jüngere Generation, die stellt vieles um. Und natürlich entdecken auch einige, dass das gut geht. Und dann kann man Naturwein draufschreiben, zu Recht, und das lässt sich dann auch gut verkaufen. Also ich glaube, insgesamt nimmt es zu. Es ist immer noch eine große Nische. Man darf das ja nie verwechseln, wenn in Großstädten auf einmal sowas ein Trend ist. Der konventionelle Weinbau und die konventionellen Produkte sind halt immer noch die Masse in den Supermärkten, aber auch auf Weinmessen und so weiter. Aber so langsam ändert sich ein bisschen was. Aber Naturwein gibt es in allen Regionen mittlerweile.
Klar, aber wenn man ihn natürlich aus Kalifornien oder Südafrika importieren würde, wäre die Klimabilanz wieder futsch, ne?
Auf jeden Fall. Also ja. Ich persönlich sage ja auch immer, man muss keinen Flugwein trinken, kann gute Weine trinken. Und wenn man nicht so ein Etikettentrinker ist, dann kann man sehr vieles entdecken.
Ja, dabei verfliegt doch gerade der Naturwein so schnell, wie ich gelernt habe bei dir. Okay. Eine eurer Thesen, also von dir und Christiane in dem Stadtrevue-Artikel, ist, dass Köln keine Bier, sondern eigentlich eine Weinstadt ist. So, da habe ich doch erstmal mit die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen beim Lesen. Habe ich gedacht, Mensch, da muss ich den Bernd mal fragen. Bernd, das musst du mir jetzt mal erklären. Warum ist Köln denn eine Weinstadt und eben doch keine Bierstadt?
Ja, also die Römer haben den Wein nach Köln gebracht. Das ist mehr als 2000 Jahre her. Und in Köln wurde immer Wein angebaut. Man sieht das auf der alten Mercator-Karte. Was ist das? 16. Jahrhundert, glaube ich. Da sind ganz viele Flächen ausgewiesen für den Weinbau. Ja? Und ob der jetzt besonders gut geschmeckt hat, das kann man, glaube ich, bezweifeln. Aber es wurde mit Wein gehandelt in Köln. Und Köln galt eine Zeit lang neben Bordeaux als einer der Hauptumschlagsplätze für Wein. Köln ist auch reich geworden mit dem Wein. Also viele Leute haben Geld mit dem Wein verdient hier. Und es wurde auch immer viel Wein getrunken. Also ich sage jetzt mal die Plörre wahrscheinlich jetzt von den Leuten, die nicht so viel Geld hatten. Und die besseren Weine hat man halt importiert. Aber wenn man mal überlegt, auch dieses ganze kölsche Folklore, das Brauchtum, Da gibt es heutzutage natürlich diese Kölschverkultung, aber früher ging es immer um den Wein. Also wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre und so hat, das sind ja alles Traditionals, die zur kölschen Kultur gehören. Und das Kölsch ist relativ jung, also ein bisschen mehr als 100 Jahre. Und vorher hat man hier Wies getrunken oder andere Bierstile. Also Köln war eigentlich immer eine Weinstadt und wird es jetzt dann vielleicht auch wieder. Also das wird interessant sein zu sehen. Und die Kölschbrauer, die sind ja auch ein bisschen in Not, weil es wird halt auch weniger getrunken und die Leute stehen auch mit anderen Bieren jetzt am Kiosk rum, als das noch früher der Fall war.
Ja, ich war letztens im Zug mit den FC-Fans, als sie in Richtung Düsseldorf gefahren sind. Ja, du schluckst. Mhm. Aber da wurde Wies verteilt tatsächlich.
Ja, viele Kölschbrauer machen ja auch Wies dann jetzt wieder. Ne?
Genau, ja. Das ist interessant. Ja, ist die Frage, ob dann sozusagen dieses, ob es dann demnächst auch noch ein kölsches Wort für Wein gibt, um das sozusagen einzuregionalisieren.
Ja.
Quasi, es ist ja auch so ein Marketing-Joke mit dem Kölsch, sag ich mal. Aber es funktioniert. Ich war mal in Nordengland in einem Pub, da gab es Frühkölsch für 4 Pfund. Und da habe ich gedacht, die Menschen, die das exportieren bzw. importieren, die machen wirklich ein gutes Geschäft.
Ja.
Okay, gut, meine letzte Frage wäre jetzt an dich, Bernd. Wenn ich jetzt losgehen wollen würde, ich habe Besuch, möchte jetzt gerne den Wein haben, den man gerade in Köln so trinkt, also Naturwein. Welchen Wein würdest du mir empfehlen?
Wow, schwierige Frage. Dafür kenne ich mich auch nicht gut genug aus oder halte das nicht gut genug nach, was alles gerade trendet. Aber was ich sagen kann, geh doch mit deinem Besuch in eins der neuen Weinlokale. Naturwein gibt es fast überall mittlerweile und es gibt Läden, die sich darauf spezialisiert haben. Taucht regelmäßig in der Stadtrevue auf den Trinken- und Essenseiten auf. Und dann, wenn man wirklich Spaß am Wein hat, dann lasst euch was empfehlen. Es wird unglaublich viel gesprochen in diesen neuen Weinbars. Also man muss nicht mehr Sorge haben, da als Checker hinzugehen und dann den Angeber machen zu müssen, wie das vielleicht mal früher war. Sondern man kann einfach fragen und dann plappern die auch direkt los und es macht auch Spaß. Und dann entdeckt man vielleicht auch mal andere Trauben, als die man sonst so getrunken hat und andere Weinstile. Und auch vielleicht mal andere deutsche Regionen. Also ich war neulich mit einer Kollegin in einer Weinbar. Und da gab es dann Wein von Naturwein auch, von Saale-Unstrut oder Hessische Bergstraße. Das ist ganz interessant. Also und man kann viel Neues schmecken. Es geht ja auch nicht immer nur darum, betrunken zu werden, sondern einfach was Neues zu schmecken. Und da ist die Gelegenheit gerade in Köln jetzt wirklich gut, muss man sagen.
Prima. Werde ich dann mit dem nächsten Besuch dann mal beherzigen. Hast du ein Lieblingsweinlokal?
Ach, eigentlich sind die neuen Läden alle ganz gut. Manche sind ein bisschen lauter, manche ein bisschen stiller. Ich war jetzt in der Rakete in Nippes und das war sehr nett. Das wirkte eigentlich so atmosphärisch wie so eine Weinbar früher, ein bisschen ruhiger, nicht so laute Musik. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber auch die anderen hier, Frohnatur kennt jeder und so, da kann man hingehen. Aber auch die traditionellen Weinbars, muss man sagen. Wir waren zum Beispiel in der Barrix am Friesenwall, ganz ausgesuchte war eine angenehme Atmosphäre. Also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, die tauchen zum Teil auch in der Titelgeschichte auf, aber man wird da eigentlich überall gut empfangen und gut bedient.
Prima, das sind doch eigentlich gute Nachrichten.
Finde ich auch, ja.
Ja, vielen lieben Dank, Bernd.
Ja, ich danke dir.
Mehr Weintipps findet ihr dann in der aktuellen Stadtrevue und natürlich alles, was im Oktober noch so wichtig ist in Köln. Die Stadtrevue, die gibt es an jedem besseren Bütchen. Oder natürlich auch auf stadtrevue.de. Wir im Podcast hören uns dann im November wieder. Da geht's etwas weniger genussvoll zu. Wir müssen nämlich mal über ein erstes Thema reden, nämlich die Finanzlage der Stadt Köln und welche Auswirkungen das zum Beispiel hat auf soziale Initiativen in der Stadt. Und so viel will ich vielleicht vorweg schicken. Es könnte auch ein Grund zum Trinken sein. Bis dann, wir hören uns in 4 Wochen.